Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Große Online-Konzerne brauchen kreative Köpfe und die findet man natürlich viel in den großen Städten. Also siedeln sich immer mehr Konzerne eben auch dort an und verändert damit natürlich auch das städtische Leben, die sozialen Strukturen. Dazu muss man gar nicht an Amerikas Westküste fahren. Das sieht man unter anderem auch in Berlin, wo Zalando mehrere Straßenzüge baut, wo Amazon einen großen Büroturm beziehen will, was wiederum auf viel Widerstand trifft. Felix Hartenstein ist Stadtökonom und Urbanist und hat sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Amazon ist ja immer wieder so ein Beispiel, was immer wieder genannt wird. Es gibt Pläne des Konzerns in Berlin-Friedrichshain, ein großes Hochhaus zu beziehen mit mehreren Etagen, viele Debatten darum, auch dort im Viertel, welche Auswirkungen wird das haben. Wir haben Amazon aber auch natürlich in Amerika schon gesehen, die Debatten, die Suche nach einem zweiten Hauptquartier neben Seattle, New York, Washington, auch da gab es starke Proteste. Amazon in Seattle, vielleicht gehen wir mal zu den Ursprüngen dieses riesigen Konzerns zurück. Wie hat dort Amazon die Stadt verändert?
Ja, Amazon ist ja in der Nähe von Seattle tatsächlich gegründet worden von Jeff Bezos und mittlerweile dominiert die Firma eigentlich die gesamte Stadt, hat dort über 40 Gebäude, Bürogebäude, die sie nutzen, teilweise auch selber gebaut haben oder gekauft haben und belegen damit mittlerweile fast 20% der innerstädtischen Bürolagen. Das heißt, die Stadt ist eigentlich mittlerweile in einer Art Abhängigkeit.
Wo ist der Punkt, wo sie eine Stadt abhängig macht von diesen großen Digitalkonzernen? Gibt es da eine Kennzahl, einen Moment, wo man sagen kann, so jetzt kippt es?
Nein, den gibt es glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein sehr schleichender Prozess. Am Beispiel von Seattle und Amazon könnte man vielleicht die aktuelle Debatte rausgreifen. Da geht es sehr stark darum, dass sich viele Leute, die in Seattle wohnen, eigentlich Wohnungen gar nicht mehr leisten können.
Welche anderen Städte haben Sie sich noch angeschaut?
Also ich beschäftige mich aktuell sehr viel mit Berlin, weil Berlin eine der europäischen Hauptstädte der Digitalisierung ist. Zalando zum Beispiel ist ja sehr stark in Berlin vertreten, ist einer der größten Arbeitgeber mittlerweile in Berlin und hat an der Spree, an der Eastside Gallery ja auch mittlerweile so eine Art Campus geschaffen. Wenn man sich dort das Areal anguckt.
Ein sehr künstliches Viertel, ne?
Total künstlich. Also es gibt da ja die Mercedes-Benz-Arena mit dem Mercedes-Platz. Es gibt nur Filialisten. Also so eine Art künstliche Einkaufsstraße mit einem riesen Springbrunnen in der Mitte, der auf die Arena zuführt. Und daneben Kinos und eine Bowlingbahn und Systemgastronomie. Und drumherum eigentlich nur Rückseite.
Das heißt also, dass wenn man größere Konzerne, Digitalkonzerne lässt, dann bauen sie sich ihre eigenen Städte, ihre eigenen Viertel und legen wenig Wert darauf, tatsächlich auch verwurzelt zu sein in der Stadtgesellschaft?
Ich würde mal anfangen bei der Garage. So die klassische Garage, die ja typischerweise als der Ursprungsort vieler Digitalunternehmen gilt. Also so die Steve Jobs und Bill Gates, die in der Garage angefangen haben zu basteln damals. Und die Firmen sind größer geworden, sind reicher geworden. Es kamen die ersten repräsentativeren Bauten dazu. Und mittlerweile kann man im Silicon Valley beobachten, dass sehr repräsentative Campusse gebaut werden, oft mit Star-Architekten. Und ich würde mal sagen, so die Spitze des Eisberges ist der neue Apple Park. Dieses ganz ikonische, kreisrunde Gebäude. Aus diesen Campussen hinaus beobachten wir jetzt, dass Firmen tatsächlich auch ja, im Immobilienmarkt tätig werden. Das heißt, sie kaufen Gebäude auf, sie kaufen Grundstücke auf, entweder um sich dort selber zu entwickeln oder aber auch, um tatsächlich ganze Stadtteile zu bauen. Zum Beispiel in Toronto, wo eine Google-Schwesterfirma namens Sidewalk Labs einen ganzen Stadtteil plant, wo es dann nicht mehr darum geht, einen Unternehmensstandort zu bauen, sondern wo es tatsächlich Richtung Stadtentwicklung geht, wo sie neue Technologien ausprobieren wollen, von beheizten Bürgersteigen bis hin zu Briefkästen, die wissen, dass ein Brief eingeworfen wurde und so weiter und so weiter.
Informationen, das ist ja sozusagen eine der wichtigsten Rohstoffe für Digitalfirmen überhaupt. Und für mich stellt sich am Ende unseres Gesprächs auch die Frage, wie kann eigentlich Stadtpolitik auf die Ansprüche dieser großen Digitalfirmen reagieren? Auf der einen Seite möchte man natürlich als Politiker die Ansiedlung möglich machen, weil man natürlich diese hochqualifizierten Jobs haben will. Auf der anderen Seite sieht man eben all die Gefahren, über die wir ja schon gesprochen haben. Angefangen von Gentrifizierung bis auf auch Informationssammlung über die Stadtbürger und vieles andere mehr. Gibt es da eine Möglichkeit? Es sind da schon Erfahrungen gesammelt worden. Gibt es da einen Schlüssel für die Politik?
Also ich würde Städten generell immer mehr Selbstbewusstsein wünschen, was den Umgang mit Digitalfirmen angeht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass da so eine Art Unterwürfigkeit vorherrscht. Wenn eine Stadt auch mal sagt, nee, das möchten wir jetzt nicht, also hier ist für uns auch eine Grenze und wir möchten nicht, dass ihr hier weiter wächst. Ihr könnt auch gerne in unseren Industriepark im Umland ziehen. Das fände ich zum Beispiel mal einen ganz guten Schritt. Als Beispiel taugt meines Erachtens ganz gut ein Rückblick auf die Zeit der Industrialisierung. Also so vor 150, 200 Jahren gab es ja schon mal eine sehr starke Veränderung von Städten, die durch Industrieunternehmen vorangetrieben worden sind, wo teilweise Werkareale errichtet wurden, die größer waren als die ursprüngliche Stadt. Beispielsweise im Ruhrgebiet hat es das ja sehr stark gegeben. Und ja, die Bedingungen damals waren furchtbar. Also Mietskasernen mit ganz schlimmen hygienischen Bedingungen. Es gab keine Bildungseinrichtung, keine Krankenversorgung und so weiter. Und da ist der Staat dann irgendwann einerseits sehr stark eingesprungen. Also man denke an die Bismarckschen Sozialgesetzgebungen. Aber auch die Firmen haben irgendwann verstanden, dass sie sich um ihre Arbeitnehmer kümmern müssen. Es hatte vielleicht auch wieder einen Selbstzweck, weil gesunde, wohlgenährte Arbeiter auch produktiver sind. Und haben dann selber angefangen, auch in entsprechende Infrastrukturen zu investieren. Also haben Krankenhäuser gebaut, Werksiedlungen gebaut, mit viel Grün, mit Schulen. Aber zumindest ist diese soziale Debatte damals dann auch in Unternehmerkreisen geführt worden. Und das würde ich mir heute in ähnlicher Form auch für die Digitalunternehmen wünschen. Also dass sie die Verantwortung, die sie für Städte haben, und die tragen sie, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst sind oder auch wenn sie diese Verantwortung nicht annehmen, ja, dass ein Anspruch formuliert wird gegenüber diesen Firmen. Hey, ihr verändert hier unsere Stadt, ihr habt Einfluss, kümmert euch. Versucht, eure negativen Auswirkungen zu minimieren und sucht nach Möglichkeiten, wie ihr vielleicht auch Lösungen beitragen könnt. Apple, Google und auch einige andere haben jetzt angefangen, im Silicon Valley und in San Francisco tatsächlich selber Wohnungen zu bauen, weil sie gemerkt haben, dass da ein Riesenproblem herrscht, dass teilweise ihre eigenen Mitarbeiter keine Unterkünfte mehr finden und investieren da jetzt entsprechend mehrere hundert Millionen Dollar in Wohnungen. Also es gibt solche Ansätze und ich denke, dass es da aber noch viel Bedarf gibt im Dialog zwischen den Unternehmen und den Städten.
Felix Hartenstein, Stadtökonom und Urbanist, über den Einfluss von großen Digitalfirmen, gerade auch zum Beispiel großen Online-Händlern wie Amazon, auf die Stadtstruktur, auf unsere Stadtstrukturen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, sehr gerne.